Sommerloch haben so die Eigenheit, doch eine Debatte zu entwickeln oder Sommerloch-Debatten zu machen. Eine in Deutschland ist gewesen, die Debatte der CDU-Innenminister, die den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin flott machen wollen, eine Burka-Debatte losgebrochen haben, dass nämlich es sinnvoll sei, das Kleidungsstück, das vielleicht, die Zahlen gehen auseinander, ich glaube 800 Frauen in der Bundesrepublik auf 80 Millionen haben, dass dieses zu verbieten sei. Rausgekommen ist eine Light-Version, dass man doch ein Gesetz machen will, dass es so aussieht, dass dann bei Ämtern des Burka oder der Niqab verboten sei oder gelüftet werden muss. Eine Schraube weiter ist in unserem Nachbarland in Frankreich die Situation. Da hat es die Burkini-Debatte gegeben, also jenes Kleidungsstück, das zumindest die Teilhabe von denjenigen, die glauben, dass der weibliche Körper bedeckt zu sein hat, dann ermöglicht zumindest das Schwimmen. Burkini-Verbote an den französischen Stränden. Am Telefon begrüße ich jetzt Bernard Schmidt. Hallo Bernard.
Hallo, moin.
Moin, moin, moin. Ja, also die Debatte ist weiter. Ist sie denn schon beendet mit dem jetzigen Verbot oder mit dem jetzigen Aufhebung des Verbotes durch das oberste Verwaltungsgericht? Oder
nein,
geht sie weiter?
Nicht. Zumal die Debatte natürlich auch in Frankreich zu Wahlkampf, respektive Vorwahlkampfzwecken weitestgehend bestimmt ist. Man muss hinzusetzen, der oberste Gerichtshof hat ja nicht alle Verbote aufgehoben. Es gibt 30 kommunale Verbotsverfügungen, fast alle in Süd- und Südostfrankreich, in Einzelfällen in Nordostfrankreich im Ärmelkanal. Die Verfügung oder beziehungsweise die Entscheidung des obersten Verwaltungsgerichts, des Conseil d'État vom Freitag, den 26. August, betrifft ja eine Verbotsverfügung in Villeneuve-Loubet. Die übrigen Kommunen begründeten zum Teil mit leichten Unterschieden die Verbotsverfügung. Also manchmal wird direkt gesagt, das sei ein Zeichen von ein Symbol des Terrorismus, des Dschihadismus. Manchmal wird eher etwas schwammiger drauf eingegangen und der Zusammenhang hergestellt, indem gesagt wird, es würde die Treue zu Bewegungen ausdrücken, die problematisch seien oder terrorverdächtig seien. In manchen Fällen wird es wiederum begründet mit dem Respekt, also das Verbot wird begründet mit dem Respekt der guten Sitten und der Laizität, also des Prinzips der Trennung von Staat in Frankreich, was im Übrigen auch aus progressiver Sicht ein positives, ein gutes Prinzip ist, die Trennung von Staat und Religion bzw. Religionen. Nur stellen wir da ja einen starken Schwenk fest, weil das ist historisch ja ein Anspruch, der sich an den Staat richtet, der weltanschaulich und konfessionell neutral zu sein hat und alle Menschen, egal welcher Konfession oder ob ohne Konfession, zu respektieren hat. Aber in den letzten 20, 25 Jahren beobachten wir ja insbesondere immer dann, wenn es um die muslimische Religion geht, eine Verschiebung dahingehend, dass der Staat oder beziehungsweise Kräfte, die sich an den Staat adressieren, fordern, dass von staatlicher, von offizieller Seite Ansprüche an Individuen zu richten seien, dass sie ihre Religion gefälligst nicht zur Schau zu stellen haben. Das geht eigentlich immer um muslimische Konfessionsangehörige und diese Debatte ist von einer gewissen Besessenheit geprägt und wir sind in der gefühlten, ich sag mal, 985. Auflage, vielleicht auch der 945. oder der 875. jedenfalls. Wir sind in einer Dauerschleife. Die begann, die ihren Anfang da mit der Kopftuchdebatte, da ging es um Kopftuch tragende muslimische Schülerin in Cray, 50 Kilometer nördlich von Paris. Das ging im Oktober 1989 dort los. Und seitdem sind wir fast in einer Endlosschleife. Zur Endlosschleife gehörte, dass das Burka-Verbot in Frankreich schon da ist, in Deutschland ja. Diskutiert. In Frankreich gibt es das seit dem 11. Oktober 2010.
Das Burka- und Niqab-Verbot wird ja trotzdem ignoriert, insbesondere wenn man die Milieus sich anguckt, die dann salafistisch sind. Das sind zwar relativ kleine Communities, aber trotzdem wird es auch dort ignoriert.
Ja, ganz genau. Also natürlich, es gibt diese Milieus, die man als sektenhaft bezeichnen kann. Du hast die Zahl von 800 für Deutschland genannt, in Frankreich gibt es die Zahl von 2000 in ganz Frankreich. Also es gab während der Verbotsdebatte im Jahr 2010 zwei Zahlen, die eine lautete 367, die andere lautet 2000. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie eng oder wie weit man den Begriff definiert. Also es ging jedenfalls um Verhüllungen, die auch das Gesicht bedecken. Das also betrifft maximal 2000 weibliche Personen, 2000 Frauen. Ein Drittel davon geschätzt Konvertitinnen, also wirklich Leute, die sozusagen sich sektenhaft zu einem bestimmten Bekenntnis, zu einem bestimmten Verständnis von Islam bekehrt haben. Und zwar das direkt, also das sind nicht Leute, die irgendwie in der Alltagsfrömmigkeit praktiziert, nur dann, bei denen es umschlug, sondern das sind Leute, die direkt für sich sozusagen so eine Form des absoluten Glaubens suchten und sich dazu bekehrten. Es hat sich tatsächlich bei denen nicht gewandelt. Es ist auch so, dass es einen Geschäftsmann gibt, der selber sagt, er sei nicht für das Burka-Tragen, sondern er trete halt für die Freiheit derer, die es wollen, ein. Ein Geschäftsmann namens Rashid Nekaz, der mutmaßlich selber Moslem ist, der aber auch als exzentrisch gelten darf. Und er übernimmt zum Teil die Geldstrafen für die Frauen, die jetzt da je nach Schwere des Verstoßes zwischen 100 und 1500 Euro bezahlen. Also in diesen sekthaften Milieus hat sich das tatsächlich nicht geändert seitdem. Man muss natürlich dazu sagen, den Zusatz erlaube ich mir, dass es sozusagen ja auch eine starke Heuchelei von offizieller Seite gibt, weil bei Golftouristinnen, also nicht Touristen, die zum Golfspielen kommen, sondern Touristen aus den Golfstaaten, und dort insbesondere aus den herrschenden Klassen und Schichten, aus Saudi-Arabien insbesondere, ist es natürlich so, dass es dort nicht nur toleriert wird, sondern dass man dort dann riesige Gelände zur Verfügung stellt, die dann eben als Privatgelände genutzt werden, die aber entweder dem französischen Staat oder großen französischen Hotelketten gehörten, als der König Saudi-Arabiens, der damalige, der ist inzwischen abgenebelt, im Sommer 2015 in Valourès war das, liegt an der Côte d'Azur, in der Nähe der Städte, die jetzt solche Verbotsverfügungen erlassen haben. Dann hat man dem ein riesiges Privatgelände zur Verfügung gestellt und man hat sogar toleriert, dass der König gesagt hat, ich will keine weiblichen Polizistinnen auf dem Gelände haben. Also bei Touristinnen aus den Golfstaaten, da sieht man manchmal auch Gesichtsverhüllungen auf den Champs-Élysées. Das sind ja Leute, die bezahlen das aus der Portokasse ohne Wimpern zucken. Da wird es sozusagen, da wird dann sozusagen ein riesiger Freiraum geschaffen. Und bei Armen, die jetzt aber sozusagen dem sektenhaften Milieu angehören, da wird es dann sozusagen sanktioniert. Aber man muss dazu sagen, natürlich war das eine Debatte, die weit über das eigentliche Ziel, also sozusagen das unmittelbare Ziel, also das kleine Milieu von Frauen, die solche Aufzüge tragen, hinausreichte, weil es ist natürlich eine Debatte, die sozusagen die allgemeine Islam-Diskussion symbolisieren soll. Das gilt natürlich ähnlich in Deutschland, weil in Mecklenburg-Vorpommern dürfte die Zahl der Burka-Trägerinnen, die real solche Kleidungsstücke tragen, gegen null gehen.
Wahrscheinlich.
Sondern natürlich geht es darum, dass sich da das kristallisiert, sozusagen die Furcht vor einem zu fremden Symbol, die Furcht vor einer Überfremdung oder auch die Furcht vor, das kann sich ja mischen, die Furcht vor Übergriffen auf Frauenrechte und oder die Furcht vor Überfremdung. Das ist ja auch das Schwierige an diesen sogenannten Islamdebatten, dass diese beiden Stränge sich ja total ineinander verflechten. Aber 2010 begann ja die Debatte damit, dass eine Frau ein Knöllchen bekam. Das war eine Konvertitin, die bekam ein Knöllchen im westfranzösischen Nord wegen Tragens einer Gesichtsverhüllung im Straßenverkehr, wo man materiell sagen kann, okay, egal was jetzt Leute tragen, man kann das ja nicht schön finden, aber auch nicht unbedingt für ein Verbot eintreten. Aber man kann natürlich sagen, im Straßenverkehr gibt es gewisse Sicherheitsaspekte, dass sozusagen die Sicht frei sein soll. Jedenfalls, das wurde dann zum Politikum aufgebauscht. Das hing auch damit zusammen, dass diese Konvertitin, die, sagen wir mal, Freundin war, die mutmaßlich religiös angeheiratet war, einem salafistischen Kader, der mutmaßlich mehrere Frauen religiös geehelicht hatte, aber sozusagen zivilrechtlich war das natürlich der Status sozusagen einer Geliebten, einer Mätresse. Und es stellte sich dann raus, dass er wohl von Sozialhilfe lebte. Und das wurde dann sozusagen aufgebauscht zu einer Debatte, die halb Frankreich den halben Sommer 2010 in Atem hielt. Der Mann hieß Lias Abege. Und dieser Lias, der wurde dann sozusagen zur Symbolfigur aufgebaut. Also einerseits dafür, wie er sozusagen natürlich mit seinen Frauen umging, wobei er denen nicht das Burka-Tragen verordnet hat, sondern es waren Konvertit, die sozusagen eine solche Art von Religiosität, also Pseudo-Religiosität suchten und sich dazu bekehrten. Aber er wurde eben auch zur Symbolfigur für sogenannten Sozialhilfebetrug und so weiter, weil es hieß, wie kommt das denn, wie geht das denn, dass er von Sozialhilfe lebt, während er mehrere Frauen hat, die Einkommen haben. Das hat sich dann zum Teil als falsch herausgestellt, also was auf der Sozialhilfe-Ebene diskutiert wurde. Aber da werden natürlich solche entweder Extremfälle, die richtig oder falsch geschildert werden, auch sozusagen hergenommen, um wieder allgemeinere Sachen zu diskutieren. Ja. In dem Fall ging es sowohl um die Überfremdungsdebatte als auch um Sozialhilfe und sogenannten Sozialhilfebetrug.
Jetzt geht es natürlich bei diesen Körpergeschichten, geht es ja natürlich auch um Körperpolitiken. Die sind ein klassisches Feld von rechten Politiken. Ihr habt ja auch Debatten gehabt über die Frage die Schule für alle oder so. Solche Geschichten gingen ja auch große Demonstrationen in den letzten Jahren, also in dieser kulturpolitischen Debatte. Jetzt Das ist ja ein klassisches Feld, wo die Rechte kommt. Jetzt gibt es ja eine Besonderheit, wenn ich das richtig dich verstehe, in deinem Artikel, den du verfasst hast, dass es auch eine Frage ist, jetzt dieser Positionierung im Vorwahlkampf. Nicolas Sarkozy lag zurück in Umfragen gegenüber Alain Juppé im konservativ-reaktionären Lager und ist jetzt gleich auf. Also die Debatte hat schon den Vorteil gebracht. Also so wie man damals, also die Etablierung auch in den USA, das mit Trump funktioniert hat.
Ja, wobei Sarkozy wahrscheinlich bessere Chancen hat, Präsident zu werden als Donald Trump, auch wenn es noch nicht, wenn da noch nicht aller Tage Abende ist und wenn Sarkozy einige Steine im Weg liegen hat bis zum Präsidentenamt, wo er ja schon mal war, von 2007 bis 2012. Also tatsächlich am 20. und 27. November dieses Jahres finden die Vorwahlen, ähnlich der Primary Elections in den USA, im bürgerlich-konservativen Lager statt. Die Präsidentschaftswahlen sind dann ja im kommenden Jahr auf den zu 23. April und 7. Mai terminiert. Sarkozy lag zurück an zweiter Stelle. Er hat jetzt aufgeholt, das heißt, er liegt jetzt erstmals seit dem Frühjahr gleich auf mit Alain Juppé. Die neueste Burkini-Debatte, also die Debatte um das Tragen von Strandkleidung, die Ende Juli dieses Jahres begann, mit einem Verbot in Cannes am 28. Juli dieses Jahres. Diese Burkini-Debatte wurde überwiegend initiiert von Sarkozy nahestehenden Personen, Bürgermeistern in Süd- und Südostfrankreich. Zu ihnen zählt seine rechte Hand Christian Estrosi, früher sein Minister, jetzt Oberbürgermeister von Nizza, der fünftgrößten Stadt in Frankreich. Und als diese Debatte auf ihren Höhepunkt zusteuerte in der vorletzten Augustwoche, fand gleichzeitig statt, dass Sarkozy erstens offiziell seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur angemeldet hat. Das war zwar offiziös bekannt und es gingen alle davon aus, dass er die Bewerbung anmeldet, aber er hat sie am vergangenen Montag, am 22. August, offiziell angemeldet, indem er bei Facebook und Twitter angekündigt hat, dass sein Buch am übernächsten Tag erscheint. Es kam am vorigen Mittwoch raus, das heißt Tout pour la France, also alles für Frankreich, und darin fordert er eben, dass Frankreich, die französische Identität und die Republik, das vermengt er munter miteinander, nicht länger zurückweichen dürfe. Und er fordert da eben ein Burka-Verbot, er fordert darüber hinaus ein Verbot des einfachen Kopftuchs an diversen Orten, unter anderem in Hochschulen, in Universitäten, was als Tabubruch gilt, weil Universitäten haben das Privileg als Freiraum, dass sozusagen der Staat dort nicht eingreift, dass normalerweise auch keine Polizeikräfte in Universitäten eindringen, also außer wenn die Hochschulleitung sie ruft, wenn ein Totschlag passiert ist oder so. Er forderte das Ende der Familienzusammenführung, er forderte die so wörtlich drastische Reduzierung der Zahl von Ausländern, die in Frankreich leben. Und in diesem Zusammenhang hat er sich dann in derselben Woche, in der er seine Kandidatur für die Kandidatur ankündigt, in der das Buch erschien, dann auch in die Burkini-Debatte eingeschaltet und gesagt, ja, das Verbot muss durchgezogen werden und es kommt nicht in Frage, dass der Staat zurückweicht und so weiter. Also das ist alles klar miteinander verkoppelt. Es gab entsprechende Zeitungsüberschriften, zum Beispiel Le Figaro, die große konservative Tageszeitung, die überwiegend oder deren Leserschaft überwiegend aus Anhängern und Anhängerinnen entweder Nicolas Sarkozy oder jedenfalls seiner Partei, Les Républicains, besteht. Le Figaro zum Beispiel, also eine Zeitung, die Sarkozy nahesteht, titelte Sarkozy Kandidat im Zeichen der französischen Identität. Das war die Hauptüberschrift auf der Seite 1 am Dienstag, also vor 8 Tagen. Und das ist alles miteinander verschränkt und verkoppelt. Natürlich versuchen andere politische Kräfte nachzuziehen und es nicht der Konkurrenz in Gestalt Sarkozys zu überlassen. Also zum Beispiel der Front National zieht natürlich nach unter den Städten, die Verbotsverfügungen erließen. Für entsprechende Strandkleidung sind zwei Front National regierte Städte, Cogolin und Fréjus an der Côte d'Azur. Cogolin ist in der Nähe von Saint-Tropez, ist eine kleinere Stadt. Ist auch so, dass im sozialdemokratischen Lager zwar überwiegend das, ich sag mal, sozialdemokratisch-linksliberale Lager sagt, kein Verbot und die runterkochen und wir sind zwar nicht glücklich über bestimmte Verhüllungen, aber ein Verbot regelt es nicht und ändert nicht die Ideen der Leute. Und lasst uns mal halblang machen mit der Debatte. Aber der Premierminister Manuel Valls, der, wie wir auch in anderem Zusammenhang in diesem Jahr gesehen haben, ein Vertreter einer sehr autoritären Linie ist, Valls ist jemand, der vorprescht und sagt, die Verbote sind gut, die Verbote sind richtig. Er hat die Bürgermeister ausdrücklich gerechtfertigt, obwohl es meistens Bürgermeister sind, die weit rechts außen stehen. aber er hat die Verbote ausdrücklich gerechtfertigt und hat sogar, nachdem am vergangenen Freitag der oberste Gerichtshof im Verwaltungsrecht, also der Conseil d'État, sagte, das Verbot in der Stadt, um die es ging, sei nicht rechtmäßig, hat Valls gesagt, aber das Gerichtsurteil erschöpft die Debatte nicht. Das heißt, er hat damit die Tür offen gelassen für ein mögliches Verbotsgesetz, weil wenn es im Gesetz steht, das Verbot, kann natürlich ein Gericht nicht vom Gesetz abweichen. Das ist ja auch, was die Konservativen oder jedenfalls Sarkozy fordern und auch der Front National, die jetzt sagen, okay, das Gericht hat eben eine Regel vorgeschoben und gesagt, das Verbot ist illegal, aber dann machen wir eben ein Verbotsgesetz. Das ist, was Sarkozy fordert, das ist, was der Front National fordert und Valls zumindest, der aber in seinem eigenen Regierungslager damit aneckt, lässt zumindest die Tür dafür offen, indem er sagt, mit dem Gerichtsurteil ist nicht aller Tage Abend. Was jetzt noch passiert ist, dass eben die Bürgermeister überwiegend ihre Verbotsverfügung beibehalten, trotz des Urteils, auf die Gefahr hin, dass sie illegal sind und dass eben die Gesetzesinitiativdebatte jetzt begonnen hat.
Also die Gesetzesinitiativdebatte hat begonnen und die offene Tür steht seitens des Ministerpräsidenten offen. Gleichzeitig wurde in der Burkini-Debatte auch so etwas, ich glaube, der Ausnahmezustand verlängert auf ein Jahr, ne?
Ja, aber nicht wegen der Burkini-Debatte.
Nee, nicht wegen der Burkini-Debatte.
Wurde verlängert am 26. Juli aufgrund, also zwei Tage vor der ersten Verbotsverfügung, die am 28. Juli in Cannes erfolgte, der wurde verlängert, also sagen wir mal, das Parlamentsvotum fand um den 20. Juli herum statt, in den beiden Kammern, Nationalversammlung und danach der Senat, mit Wirkung ab dem 26. Juli, weil der Ausnahmezustand auslief am 26.7., aber der wurde verlängert aufgrund des Attentats in Nizza vom Nationalfeiertag, also am 14. Juli. Und zwar wurde er verlängert bis 26. Januar 2017, also um ein halbes Jahr, bis dahin waren die Verlängerungen immer für ein Vierteljahr, jetzt ist es auf ein halbes Jahr befristet, was natürlich bedeutet, dass dann in der Gesamtschau im Rückblick auf das Datum des ersten Inkrafttretens im November 2015, dass dann tatsächlich der Ausnahmezustand über ein Jahr gedauert haben wird. Mhm. Also natürlich ist natürlich das der Kontext, der Rahmen, in dem auch die ganze besessene Diskussion zu sehen ist, zumal ja, wie erwähnt, die Bürgermeister auch die Rückkopplung tätigten und manche von denen zumindest auf den Terrorismus Bezug nahmen, als sie sagten, wir verbieten jetzt dieses Symbol. Das tat zum Beispiel Lionel Lucas, Spitzname Lucky Luke, Lionel Lucas, L-U-C-A, das ist der Bürgermeister von Villeneuve-Loubet, das ist die Stadt, deren Verbotsverfügung jetzt vom obersten Verwaltungsgericht beanstandet wurde. Lionel Lucas ist jemand vom rechtsextremen Flügel innerhalb der Konservativen, das ist ein konservativer Abgeordneter auch in der Nationalversammlung, der aber auch schon durch geschichtsrevisionistische und andere Sprüche auf sich aufmerksam machte, der schon der Rechtsausleger unter der Präsidentschaft Nicolas Sarkozys war und der, also Lucas ist rumänischstämmiger Franzose, der auch zum Beispiel rumänische Faschisten der Zwischenkriegszeit offen gerechtfertigt hat. Also da ist ziemlich klar, wo der Wind herweht.
Mhm. Also das heißt, wir haben eine Debatte, kann man jetzt einfach sagen, es gibt aber einen öffentlichen Raum oder eine öffentliche Debatte, die auch dagegen steht oder wird praktisch Frankreich vor sich hergetrieben in
also
diesen
doch,
Debatten?
Es gibt Gegenkräfte, die Liga für Menschenrechte, die LDH, also LDH und ein Kollektiv gegen Islamfeindlichkeit haben zusammen diesen obersten Gerichtshof angerufen. Die Liga für Menschenrechte ist nicht irgendeine Organisation, sondern eine sehr traditionsreiche und respektierte linksliberale Institution. Also es ist keine Institution, aber sie hat den Stellenwert einer Institution. Die Liga für Menschenrechte ist 1898 im Zuge der Dreyfus-Affäre gegründet worden. Es gab kleinere Demonstrationen, es gab Solidaritätsdemonstrationen von Leuten, die sagten, tragt, was ihr wollt, sucht euch die Kleidung aus, tragt, die ihr wollt. Die gab es unter anderem in Cannes und in Nizza. Und es gab auch, also kleinere, aber doch aufsehenerregende Demonstrationen in London und in Berlin vor den französischen Konsulaten von Frauen, die jeweils unterschiedlich bekleidet waren. Viele davon im Badeanzug oder im Bikini, die aber sagten, wenn die anderen Frauen was anders tragen wollen, dann steht es ihnen frei. Das ist eben die persönliche Freiheit. Also es gibt die Gegenkräfte. Die linksliberale Presse hat jetzt auch begonnen, sozusagen zu rufen, Stopp, was die Debatte betrifft. Das gilt für Le Monde und Libération, die beiden großen linksliberalen Tageszeitungen. Es gibt die Gegenkräfte. Ich kenne jetzt keine Umfragen. Ich habe gestern noch danach gesucht, als ich den von dir erwähnten Artikel für die Zeitschrift Antifaschistische Nachrichten verfolgte. verfasst, da hatte ich noch gesucht nach Umfragen im Internet, aber es gibt bislang keine Umfragezahlen. Das heißt, es ist nicht klar, wie gespalten die öffentliche Meinung ist. Ich vermute allerdings schon, dass es eine Mehrheit von 60% plus gibt, die sagt, Verbot ja. Also es gab ganz am Anfang, als die Debatte losging, Ende Juli, eine Umfrage. Da ging es nicht um die Verbotsverfügung, sondern um die Frage, erlauben oder nicht, also generell ja oder nein. Und da waren 64% der Meinung, nicht erlauben. Aber es gibt jetzt über das Urteil und über die Verbotsverfügung keine konkrete Umfrage aus den letzten Tagen. Aber also natürlich lässt sich damit Ressentiment in der öffentlichen Meinung mobilisieren. Wobei ich glaube trotzdem, dass bei den Leuten, die sagen, verbieten ja, dass da unterschiedliche Motive zusammenfließen. Das kann von Frauen ausgehen, die sagen, das ist mir unheimlich, das macht mir Angst, weil die Frauenrechte prekär sein könnten. Das gibt's. Und das gibt's aber trotzdem überwiegend natürlich einen Tonfall, der sagt, das ist ein Symbol der Überfremdung und das ist zu fremd, das hat hier nichts zu suchen. Und das ist eben das Vertragte an dieser Debatte, dass das da wirklich zusammenfließt in eine Soße.
Mhm. Jetzt, du hast in der Stellungnahme für deinen Artikel auch gesagt, die zumindest bekannteren Frauenorganisationen seien dagegen, also seien gegen dieses Burkini-Verbot. Da ist ja, wenn man jetzt die Reaktion auf diese CDU-Innenminister sich anguckt, in Deutschland ein bisschen anders. Ich habe Reaktionen von Terre des Femmes gehabt, die gesagt haben, wir sind gegen das Burkini-Light, aber wir sind für das Burka-Verbot. Was eine andere Debatte eigentlich ist. Aha. Das muss man dazu jetzt mal einfach sagen. Aber wo es durchaus andere gibt, von Frau Schwarzer brauchen wir gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, weil Frau Schwarzer ja jetzt nicht unbedingt als progressive Vertreterin bekannt ist und leicht mal, ich sag mal, durchknallt bis hin zu Frauengenozid-Vorwürfen, wo sie von Völkermord spricht, wenn es um Islamisten geht, die sicher die Frauen unterdrücken. Aber ja. Also sie sieht sozusagen bei allem rot, was entfernt islamisch aussieht. Wie immer man das jetzt bewertet, ich leugne nicht Frauenunterdrückung in mehrheitlich muslimisch geprägten Gesellschaften, überhaupt nicht. Aber sagen wir mal, in Deutschland ist natürlich, steht alles Schwarze für, sagen wir mal, eine im Laufe der Zeit zunehmend weniger progressive Variante von Feminismus. Das gibt es in Frankreich zwar auch. Es gibt sogar ehemalige, frühere Feministinnen, die ich wohl nicht mehr als solche bezeichnen würde, die wirklich im rechtsextremen Lager angelangt, die darüber gezogen worden sind. Es gibt eine Unterzeichnerin des Aufrufs von 1971 zur Freigabe der Abtreibung des Schwangerschaftsabbruchs. Also es gab 343 Unterzeichnerinnen unter das Manifest. Wir 343 Schlampen hieß es. Und eine der Unterzeichnerinnen sprach im Dezember 2010 auf dem Anti-Islamisierungskongress in Paris. Das war ein Kongress, der von, ich sag mal, zwei faschistischen Veranstaltern ausgerichtet war. Von Riposte Laïque, das ist eine Webseite, bedeutet so viel wie die Laizisten, die Anhänger des Säkularismus schlagen zurück. Das ist eine Webseite, die inzwischen rechts vom Front National angesiedelt ist, die zu Anti-Antifa-Demonstrationen aufruft, die sehr in ihrem Diskurs sehr, sehr gewaltverherrlichend ist und also die wirklich Gewalt gegen Moslems predigt, die auch mehrfach verurteilt worden ist, und der Block Identitär als außerparlamentarische rechtsextreme Aktivistengruppe war der Co-Veranstalter, also die Identitäre Bewegung, und da sprach eine dieser 343 Unterzeichnerinnen von damals, die nach rechts rübergezogen worden ist. Das gibt's, das ist aber, also das ist nochmal natürlich deutlich rechts von jemand wie Alice Schwarzer, das gibt's, das ist aber minoritär, aber tatsächlich die renommierten feministischen Verbände sind, soweit mir bekannt, alle gegen die jetzigen Verbotsverfügungen, weil sie sagen, erstens, das ändert die Meinung der Leute nicht, zweitens, wir finden jetzt diese Kleidungsstücke nicht toll, aber sozusagen jetzt die Frauen zu schikanieren, das fügt nur der Unterdrückung, die vielleicht sozusagen vorauszusetzen ist, nochmal eine hinzu. Und das sind ja sozusagen, wenn man sagt, das ist ein Symbol der Frauenunterdrückung, wenn man dann aber sozusagen die Frauen aus der Öffentlichkeit oder zumindest vom Strandverband, das bessert ja nichts und verschlimmert alles. Sogar Caroline Fourest, die jetzt eher jemand ist, die für diesen, ich sag mal, autoritären Staatslaizismus, wie Walz ihn verkörpert, empfänglich ist, sogar sie hat gesagt, nein, nein, dieses Verbot, das verschlimmert alles nur, da sind wir dagegen. Und die, sagen wir mal, renommiertere, in der Regel progressive feministische Verbände wie Osez le Féminisme, also den Feminismus wagen, die sind alle durch die Bank gegen die Verbotsverfügung. Und die sagen, da werden Frauenrechte instrumentalisiert von der Debatte, die eigentlich auf was ganz anderes zielt, Identitätsdebatte, französische Identität, Überfremdungsdebatte und die Politik, die jemand wie Nicolas Sarkozy damit machen möchte.
Mhm. Bernard, ich bedanke mich ganz herzlich.